armes, reiches Deutschland. Dazu hat das ZDF eine hervorragende Sendung produziert. Spitzenpolitiker werden mit der Realität und den Nöten der Menschen konfrontiert. Es geht um das Thema Ungleichheit. Diese Sendung sollte jeder gesehen haben. Und damit hi und herzlich willkommen bei Geld für die Welt. Ich bin Maurice und in diesem Video sprechen wir über die besagte ZDF-Sendung Armes, reiches Deutschland. Wie ungerecht ist unser Land? Spoiler, sehr ungerecht, besonders was die Vermögensverteilung angeht. 7 Spitzenpolitiker wurden konfrontiert mit der Realität anhand von Statistiken, anhand von Kuchen, die verteilt wurden, anhand von Menschen, die mal aus der Realität gezählt haben, wie das Leben sich so leben lässt. Spitzenpolitiker teilen ja so ein bisschen die Eigenschaft, manchmal von den realen Nöten der Menschen etwas entfernt zu sein, weil man in der Berliner Blase das echte Leben nicht mehr so mitbekommt. Großes Lob an ZDF, eine hervorragende Sendung. Thema Arbeit, Thema Bildung, Thema Wohnen, Thema Vermögen wurde dort debattiert. Und zwar mal nicht so als Aufhänger aus einer aktuellen Talkshow, sondern strukturiert aufgearbeitet und vorbereitet. Besser geht's nicht. Lange nicht mehr so eine gute Sendung dazu gesehen. Sehr, sehr wichtig. Bevor wir reinstarten, gestattet mir noch euch hinzuweisen auf den Geld für die Welt Newsletter. Hier gibt es nämlich regelmäßig exklusive Analysen und Kommentare zusätzlich zu allem, was ihr auf YouTube kennt. Beispielsweise zuletzt ein Text 5 Mythen zur Schuldenbremse anlässlich des 15. Geburtstags der Schuldenbremse oder ein Kommentar zum Nazi-Gegröle auf Sylt oder eine interessante Zahlen- und Datenreihe zum Thema Betriebsprüfer. Dem Staat entgehen nämlich Milliarden, weil es in Finanzämtern zu wenig Betriebsprüfer gibt. Den Link dazu findet ihr unter diesem Video. Ihr könnt mich über den Newsletter auch finanziell unterstützen. Als unabhängiger Autor bin ich natürlich darauf angewiesen, dass Leser, dass Zuschauer auch Geld dafür bezahlen, denn mich kostet das viel Zeit, viel Mühe, viel Geld, häufig auch viel Nerven und deshalb bin ich darauf angewiesen und selbstverständlich mega dankbar über jeden, der das tut. Damit genug der Einleitung, wir starten gleich rein.
Fangen wir einfach mal an. Ich freue mich sehr hier auf Lars Klingbeil aus der Regierungskoalition, Parteichef der SPD, Christian Lindner, Parteichef FDP und daneben Ricarda Lang von den Grünen, die Parteichefin. Und dann.
Wir halten fest, die Spitzen der Ampel sind dort vereint. Hochdekorierte Runde.
Für die Opposition hier ist Michael Kretschmer, stellvertretender Parteichef der CDU. Die Parteichefs Janine Wissler, Linke, Tino Chrupalla, AfD und Alexander Dobrindt. Er ist Chef der CSU-Landesgruppe im Deutschen Bundestag. Applaus für Sie alle.
Wer sich fragt, wo ist denn das Bündnis Sarah Wagenknecht? Bei der Einleitung wurde gesagt, dass nur die in den Bundestag gewählten Parteien eingeladen sind. BSW sitzt zwar im Bundestag, ist allerdings nicht als Partei da reingewählt worden, sondern sind ja linken Abgeordnete, die aus der Linken ausgetreten sind und jetzt als Gruppe BSW im Bundestag sitzen. Ja, so zumindest die Begründung des ZDFs. Ich hätte natürlich noch interessant gefunden, wenn Sarah Wagenknecht beispielsweise auch in der Runde dabei gewesen wäre.
So, und dann sind dabei natürlich Menschen aus allen Teilen dieses Landes, hier bei uns heute Abend live im Studio in Berlin, aber auch via Videowand aus ihren Wohnzimmern zu Hause. Viele von Ihnen haben sich gemeldet über die großartige ZDF-Mitreden-Community im Netz. Mitreden ist das Motto heute Abend. Wir sehen es auch jetzt schon. Hallo, wir winken mal aus.
Deutschland 2024, es fühlt sich ein bisschen an wie in der Pandemie, sind einfach Leute per Zoom in die ZDF-Sendung geschaltet. Ne? Ob es da nicht noch andere Möglichkeiten gegeben hätte als diese ömmligen Zoom-Fenster, weiß ich ja nicht.
Aus Berlin zurück überall nach Deutschland und wir werden Sie alle näher kennenlernen, Ihre Sorgen, Ihre Anliegen und dann Ihre Antworten darauf hören und da sind wir sehr gespannt. Ihr Angebot an uns alle. 4 große Themen haben wir heute Abend, die uns auf den Nägeln brennen in Deutschland. Arbeit, Bildung, Erbe und Wohnen. Ist Deutschland also gerecht?
Themenwahl erstmal 10 von 10.
Wenn es um Bildungschancen, um Vermögen und Wohlstand geht. Das können wir jetzt am Anfang mal ganz schnell abfragen, unsere gesamte Gästeschar hier heute Abend. Das wäre die Frage, auf die ich gerne eine Antwort hätte, und zwar ohne Worte. Sie haben dazu vor sich auf Ihrem Tisch jeweils eine Emoji-Karte, also Daumen hoch, Daumen runter. Die Frage, ist Deutschland gerecht, wenn es um Bildungschancen, Vermögen und Wohlstand geht? Frau Lang hat sich sofort entschieden, nein. Herr Lindner sagt auch nein. Herr Klingbeil, nein. Herr Kretschmer sagt ja.
Lindner sagt nein, denn, naja, die Reichen sind eigentlich reich genug, oder wie?
Als Einziger, also die Union sagt, Deutschland ist gerecht. Ich sehe CDU und CSU tatsächlich gemeinsam, Deutschland ist gerecht. AfD und Linke sagen ungerecht. Und dann schauen wir mal auf unsere Wohnzimmer in ganz Deutschland. Daumen runter sehe ich da. Sehr viele Daumen runter.
Einmal gucken, gibt es überhaupt?
Da ist also einiges.
Einen Daumen nach oben? Nö.
Einiges aufzuholen und auch einiges zu diskutieren. Und das werden wir tun. Hier und heute Abend. Die ungerechte Republik, das steht ja als Titel über dieser Sendung. Und das ist nicht einfach so eine knackig formulierte, ja, Geschichte, ein knackig formulierter Satz. Das ist die Realität. Und die kann sehr bitter sein, wie die Statistiken zeigen. Guten Abend, Hanna Zimmermann. Hanna, schön, dass du hier bist.
Ja. Hallo Christian, hallo Ihnen allen auch zu Hause. Wie geht's Deutschland? Diese Frage wollen wir heute klären. Und dafür habe ich mal ein Tortendiagramm mitgebracht.
Ja.
Und zwar eins, das seinen Namen auch tatsächlich verdient hat. Dieser,
das duftet schon, dein Tortendiagramm.
Ja, ne? Ziemlich gut. Ja. Diese Torte symbolisiert 17 Billionen Euro. Laut EZB ist so groß unser Gesamtvermögen hier in Deutschland. Und wir wollen uns jetzt mal anschauen, wie das verteilt ist. Und dafür brauche ich 10 Personen aus dem Publikum. Wunderbar. Und wir verteilen das jetzt mal, Christian.
So. Aha. Die Süßmäulchen haben sich schon gemeldet hier.
Musst du mir ein bisschen behilflich sein?
Ja, okay, das mache ich sehr gerne. Was soll ich tun?
Wir fangen ganz einfach an. Also ein Stückchen. Ja. Obsassa, nicht, dass es runterfällt.
Das symbolisiert,
das symbolisiert 10% des Gesamtvermögens, geht an Person Nummer 1.
Okay, alles klar, ich nehme gleich noch ein zweites.
Ja, warte.
Schon 20%.
Und noch einmal.
Ja, so. Super, darf ich Ihnen mal geben, bitteschön.
So geht es jetzt auch weiter.
Bitteschön.
Also, ja,
lecker,
noch mal.
Moment, Moment.
Noch ein Stück an eine Person.
Ja.
Und...
noch ein Stück, ne?
Noch ein Stück. Dann haben wir nämlich am Ende folgendes Ergebnis. 40%.
So, das gebe ich mal hier nach hinten.
40% der Bevölkerung.
Und für Sie auch noch eins.
Besitzen fast 40% des Gesamtvermögens. Ganz genau gesagt sind 36,5%. Klingt ja jetzt erstmal ganz gerecht.
Ja.
Jetzt müssen wir uns aber anschauen, wie es weitergeht. Nämlich diese 6 Stücke hier.
Das ist das Vermögen der Mitte aufwärts, ja. Also diejenigen, sagen wir 50-90%, die oberen 50-90% der Vermögensverteilung. Der Rest des Kuchens geht an die Spitze, an die obersten 10%.
Hier. Die kann ich leider nicht mehr richtig verteilen. Die gehen an eine einzige Person,
okay.
Denn 10% der Bevölkerung besitzen über 60% des Gesamtvermögens. Und der Rest, so traurig wie...
Und mal, ich will halt dazu sagen, das ist nur konservativ geschätzt, ne? Denn wir haben ja kein Vermögensregister. Die Vermögensverteilung, die muss geschätzt werden mit konservativen Methoden, mit den Daten, die man öffentlich hat, zum Beispiel Börsenwerte von Firmen und dann Anteilen daran. Aber es gibt da einen ziemlich großen Anteil an unbekannten Vermögenswerten. Ja, also wem gehört welches Gemälde, schon auch Immobilien beispielsweise, auch gar nicht so trivial. Und deswegen wird das eher unterschätzt als überschätzt, die Vermögensverteilung.
Wie es ist, es tut mir sehr leid. Für den sind da nur noch ein paar Krümel da. Das sind so 2,3%.
Oh Gott,
das
Hanna,
müssen
Mensch.
Sie sich, ja, das tut mir leid. Das müssen Sie sich jetzt sogar untereinander aufteilen.
Wie fühlt man sich denn mit so einem Krümeltellerchen?
Nicht so gut, würde ich sagen. Ich hätte schon ein bisschen ein Stück vom Kuchen abbekommen.
Ein bisschen mehr als ein leerer Teller. Die, ja. Da hinten, die Damen und Herren, haben
aber
lauter
hier?
Leere Teller. Und
aber
wie
hier?
Ist es denn bei Ihnen?
Ja.
Die Realität wäre ja sogar gewesen, dass die unteren 10% sogar verschuldet sind. Die Schulden also noch Krümel und haben nichts auf ihrem Teller. Ja, negativ sogar.
Wie geht's Ihnen? Bisschen ungerecht, würde ich sagen.
Sie finden das selbst ungerecht?
Ja, irgendwie ist das zu viel für mich.
Okay.
Kann ich gar nicht verbrauchen irgendwie. Also, ich würde gerne was abgeben.
Aha, da würde jeder, freiwillig würden Sie was abgeben. Aber nicht schlecht, aber wir sehen die Realität.
Das ist die bittere Realität.
Die bittere Realität, auch wenn sie heute Abend ganz süß daherkommt. Ganz herzlichen Dank für diese Visualisierung. Hanna, wir sehen uns später nochmal.
So ist
herzlichen
es.
Dank.
Ein einfaches, aber gelungenes Stilmittel. Chapeau.
Dankeschön. Vielleicht ganz kurz, wir machen jetzt Spaß und lachen darüber, aber kann das eigentlich, wenn man wahlkämpfender Politiker ist, die Situation sein, Herr Lindner, vielleicht ganz kurz, dass Sie so eine Situation erleben in Deutschland? Das sind ja alles Menschen, von denen Sie die Stimme haben wollen. Und die haben dann so ein leeres Tellerchen vor sich.
Naja, der volle Teller, den wir gesehen haben, ja, das ist der deutsche Mittelstand. Das sind die Handwerks...
Über leere Teller will Herr Lindner natürlich nicht reden. Das wäre Loser-Mindset.
Betriebe, das sind die Familienunternehmen. Also das ist das Rückgrat unserer deutschen Wirtschaft. Das sind die.
Also die Handwerksbetriebe. Wenn man mal den Anteil der Handwerksbetriebe aus diesem Kuchen rausschneiden würde, das wäre aber ziemlich peinlich geworden für Herrn Lindner. Wenn man mal überlegt, ja, also die reichsten Deutschen, denen beispielsweise die Schwarzgruppe gehören, ja, also Lidl, Kaufland etc., denen BMW gehören, Quandt und Klatten, denen Aldi gehören, ja, das sind jeweils Summen zwischen 20 und 40 Milliarden Euro. Da kann man ziemlich viele Handwerksbetriebe daneben stellen und irgendwann merkt man, ui, jetzt gehen aber plötzlich die Handwerksbetriebe aus, aber da gibt es ja noch ein paar Großkonzerne und noch ein paar stinkreiche Familien, die Milliardenvermögen haben. Ups, wie sortieren wir denn das jetzt zueinander?
Diejenigen, die Arbeitsplätze für andere schaffen. Es ist also nichts für den täglichen Verbrauch, das sind nicht Sammlungen von Gemälden oder Villa an der Côte d'Azur, ist unser deutscher Mittelstand. Und deshalb ist meine Sorge eher, wie sorgen wir dafür, dass andere auch im Leben vorankommen können? Wie machen wir es den Menschen leichter, auch selbst im Leben, gut, sich etwas aufzubauen, beispielsweise vom Mieter zu wechseln in das Eigentum?
Das ist die sicherliche Sorge von allen, die...
Ja, sicher. Herr Lindner möchte ein Land voller Eigentümer. Problematisch ist natürlich, wenn jeder Eigentümer ist, ne, dann kann keiner Vermieter mehr sein. Mal so rum drüber nachdenken, Herr Lindner. Der ist ja selber Vermieter, hat unter anderem jahrelang an Jens Spahn vermietet.
Die hier vertreten sind, darüber werden wir heute Abend reden. Und
oder war das andersrum? Spahn an Lindner? Nee, ich glaube Lindner an Spahn.
Und das ist natürlich am Ende, so wie hier bei der Frage, die wir gerade gesehen haben, wer bekommt wie viel Kuchen ab, so spielt...
Das auch zum Thema Berliner Blase, ne?
Mhm. Auch im richtigen Leben und in diversen anderen Themen der Zufall eine große Rolle. Es kommt eben häufig nicht auf die eigene Leistung oder Nichtleistung an, sondern schlicht aufs Glück. Beginnen wir also heute mit dem großen Thema Arbeit und was danach kommt, nämlich der Rente. Das ist ja heute ganz aktuell in den Schlagzeilen, weil es zwischendurch heute plötzlich hieß, der Bundesfinanzminister habe das Rentenpaket seiner eigenen Koalition erstmal auf Eis gelegt. Darüber wird zu sprechen sein. Nimmt man nur die Arbeitslosenquote, 5,7% im vergangenen Jahr, dann muss man sagen, der Arbeitsmarkt ist vergleichsweise robust. Aber die Zahl der Langzeitarbeitslosen steigt und andererseits fehlen überall Fachkräfte.
Gleichzeitig gibt es auch fast 200.000 Menschen in Kurzarbeit, weil Wirtschaftskrise.
Sozialverbände sagen, 14 Millionen Menschen in Deutschland leben in Armut, obwohl viele von ihnen entweder arbeiten oder Rente beziehen. Und dann begegnen wir alle jeden Tag Menschen, die hart arbeiten und feststellen müssen, es reicht gerade eben zum Leben. Und da darf jetzt auch wirklich nichts mehr dazwischen kommen. Es sind Menschen, bei denen uns doch gerade erst so eindrücklich bewusst geworden ist, wie sehr wir sie brauchen.
Mir geht es eigentlich ganz gut. Mein Mann und ich, wir haben Arbeit und wir sind gesund. Dennoch frage ich mich, warum ich eigentlich von meinem Gehalt eher überleben, anstatt gut leben kann.
Yvonne Colozzi lebt im niedersächsischen Laatzen. Seit mehr als 13 Jahren arbeitet sie als Verkäuferin in Teilzeit in einem Supermarkt. Das Geld reicht gerade, um die Familie durchzubringen.
Plus Kindergeld liegen wir im Monat bei ca. 3.700 Euro. Klingt viel, aber nach Abzug aller Fixkosten und Lebensmitteln bleiben so ca. 300 bis 400 Euro übrig. Wir liegen im Einzelhandel mit unserem Gehalt immer noch im Niedriglohnsektor.
In Deutschland arbeiten rund 1,3 Millionen Menschen im Lebensmitteleinzelhandel. Regale einräumen, schnell aber freundlich kassieren, schwer schleppen und das alles auch dann, wenn andere längst frei haben. Auch Yvonnes Mann Peter arbeitet im Einzelhandel. Beide schauen besorgt in die Zukunft.
Das heißt, wir sind beide bei einer Rente von weniger als 1.000 Euro.
Das wird eng.
Ich weiß nicht, ob ich damit irgendwann noch in die Altersarmut rutsche. Schwierig. Also ein bisschen Angst macht mir schon.
Sicherlich gibt es Menschen, denen geht es schlechter als uns. Aber es kann nicht sein, dass wir von einem Gehalt leben müssen, mit dem wir gerade so über die Runden kommen, in einer Branche, die jedes Jahr Milliarden einfährt und angeblich so systemrelevant ist. Das finde ich ungerecht.
Haben Sie einen Punkt?
Das finden Sie ungerecht. Yvonne und Peter Colozzi sind heute Abend natürlich auch bei uns, live aus ihrem Wohnzimmer in Laatzen bei Hannover. Schönen guten Abend, Frau Colozzi. Wir haben gerade schon gemerkt, im Film, da brodelt etwas wirklich in Ihnen. Das heißt, das ist ja eine Situation offensichtlich, bei dem es eben nicht so ist, dass Ihr Arbeitgeber knapsen muss und deswegen so wenig für Sie dabei rumkommt, oder?
Nein.
Ja. Jetzt kann man uns, glaube ich, hören. Ja, einen schönen guten Abend erstmal. Ja, so sieht es leider Gottes aus im Einzelhandel. Die großen Konzerne, die machen jedes Jahr Milliarden Nettoumsätze. Jede dritte Verkäuferin ist mittlerweile auf Zuschüssen vom Staat angewiesen. Und Handelsverband und Politiker schieben sich gegenseitig die Verantwortung zu. Was wir dringend brauchen, ist die Rückkehr zu allgemein verbindlichen Tarifverträgen. Und da kann die Politik einlenken.
Und da werden wir auf jeden Fall heute drüber reden. Das andere, was Sie auch gerade schon angesprochen hatten, Frau Colozzi, ist ja die Frage der Zukunft. Also sprich, der bange Blick auf die jährliche Renteninformation, die man bekommt per Post. Jetzt war die eigene Rentenreform der Regierung heute Thema in den Schlagzeilen in Deutschland. War auch mal kurz Aufreger, weil es hieß, sie kommt vielleicht doch nicht, weil der Finanzminister sie stoppt, so auf den letzten Metern quasi, kurz bevor sie ins Bundeskabinett geht. Herr Lindner, was war da los?
Das sind regierungsinterne Beratungen. Wir haben ja jetzt gerade die Aufstellung des Bundeshaushaltes 2025 vor uns. Und es gibt Ressorts, die die ökonomischen Realitäten noch nicht verinnerlicht haben. Wir müssen mit dem auskommen, was wir an Mitteln haben.
Guter Einwand von Janine Wissler von den Linken. Das Finanzministerium hat die Realität noch nicht begriffen.
Deshalb müssen bestimmte Vorhaben auch neu eingepasst werden in den Gesamtkontext.
Das heißt, Sie verknüpfen da jetzt quasi die Renten.
Spannender als eine tagespolitische Frage an die Ampel, die ja mittlerweile, Stand heute und jetzt, wo das Video online ist, längst geklärt ist. Ja, also Rentenpaket ist beschlossen. Spannender wäre die Frage danach gewesen, wie das denn sein kann. Herr Lindner geht ja auch immer selber einkaufen, mal so die Annahme. Und der Einzelhandel funktioniert ohne Leute nicht. Gleichzeitig ist es aber so, dass viele Einzelhändler, wenn man nur jetzt die Schwarz-Gruppe nimmt, ja, da der teilweise, der Kollege Schwarz wechselt immer von Jahr zu Jahr, je nachdem wie die Börsenkurse stehen bei anderen, aber da an der Spitze der deutschen Vermögensverteilung thront. Wie kann das denn sein? Wie passt das zusammen, ja, dass der Eigentümer der Schwarzgruppe mehrere 40 Milliarden Euro schwer ist, aber den Mitarbeitern nicht genug zahlt? Herr Lindner, wie ist der Zusammenhang?
Die Reformen sagen, ist erstmal alles offen, weil verschiedene Ressorts mehr Geld wollen, als sie bereit sind zu geben. Fragen wir den Herrn, der direkt neben Ihnen steht.
Nein, ich verknüpfe
nämlich der
das,
Koalitionspartner. Moment,
Sie haben jetzt gerade gesagt, was ich tue, und ich würde sagen, nein, ich verknüpfe das nicht, aber wir müssen die Gesamtplanung berücksichtigen und müssen schauen, ob alle auch die ökonomischen Realitäten erkennen. Ja. Mein Eindruck ist, nach dem heutigen Tag ist die Erkenntnis gewachsen.
Gewachsen, okay, aber noch nicht ganz da. Lars Klingbeil, das Rententhema ist ja ein Herzensthema der SPD und auch des Bundeskanzlers ganz persönlich. Jetzt hört man von dem Herrn, der da neben Ihnen steht, plötzlich, oh, oh, alles nochmal auf Stopp. Was sagen Sie dazu?
Wir haben klare Verabredungen in der Koalition. Wir haben uns vorgenommen, die Rente zu stabilisieren. Das ist wichtig, auch, glaube ich, im Sinne des Ehepaars Colozzi. Schöne Grüße übrigens zu mir nach Niedersachsen. Danke, dass Sie da sind und das auch vortragen hier. Und ich meine, genau um solche Menschen geht es. Diejenigen, die hart arbeiten, die fleißig sind, die den Laden hier am Laufen halten. Und da muss der Staat doch das klare Versprechen abgeben, dass es anständige Löhne gibt, dass man von diesen Löhnen leben kann. Dafür wollen wir in der Koalition mehr Tarifverträge. Auch dafür setzen wir uns ein. Aber am Ende geht es auch darum, dass man eine auskömmliche Rente hat. Dafür haben wir
Wäre die SPD in den letzten 20 Jahren nur mal häufiger in der Regierung gewesen, ne? Ja, also vor allem im Einzelhandel hat die Agenda 2010 vor allem eingeschlagen wie eine Bombe und dort die Arbeitsbedingungen prekarisiert, ja, also Befristungen und Aushöhlung, 1-Euro-Jobs und Minijobs und hast du nicht gesehen. Es ist wirklich, wirklich, wirklich bitter, jetzt sich hier hinzustellen und zu behaupten, naja, die SPD wäre immer schon dagegen gewesen, gegen solche schlechten Löhne. Schlanker Fuß und so.
Abredung. Und ich sehe keinerlei Hinweise darauf, dass wir davon abweichen. Ganz im Gegenteil, ich kann sagen, für uns als SPD, wir werden darauf drängen, dass die Stabilisierung der Rente kommt. Und ich bin mir sicher, das wird in wenigen Tagen der Fall sein.
Dann fragen wir die Dritte im Bund.
Stabilisierung der Rente heißt übrigens, Niveau bleibt bei 48%. Dass das trotzdem für Millionen Menschen Altersarmut bedeutet. Ja, dass das im Vergleich mit Österreich zum Beispiel lächerlich niedrig ist. Ja. Wir nennen das einfach mal Stabilisierung. Stabilisierung auf niedrigem Niveau, so knapp unter der Wasserkante, wo einige ertrinken, aber stabilisiert. Ja.
Und Ricarda Lang von den Grünen. Wissen Sie nach dem heutigen Tag, wann genau jetzt die Rentenreform der eigenen Koalition kommen wird?
Ich denke, dass sie bald kommt und ich halte das auch für absolut notwendig. Naja, ich glaube, es sind zwei Punkte, um die es hier geht. Das eine ist die Frage der Sicherheit. Das Land hat mehr Sicherheit verdient, als wir es gerade geben. Und ich finde, dazu gehört auch, dass wir drei unterschiedliche Positionen haben. Das ist klar, dass wir am Ende aber auch Kompromisse finden und dass wir dann auch gemeinsam zu diesen Kompromissen stehen und nicht alles wieder aufmachen, damit die Leute die Sicherheit haben. Sie können sich auf das verlassen, was die Regierung vertritt. Und gleichzeitig ist es eine Frage von Gerechtigkeit. Das, was Sie gerade beschrieben haben, Frau Colozzi, Herr Colozzi, Menschen, die hart arbeiten, das Land am Laufen halten, müssen dann auch sich darauf verlassen können, dass sie sowohl von ihrem Lohn als auch von ihrer Rente leben können. Und hier möchte ich nochmal das Thema Lohn ansprechen. Ja. Wir wissen, die Rente wird dadurch gesichert, dass es gute Löhne gibt. Wir müssen zwei Dinge auf den Weg bringen. Ein Tariftreuegesetz, also das Versprechen, da wo der Staat als Auftraggeber auftritt, gibt es kein Lohndumping. Und die Mindestlöhne müssen steigen, denn von dem jetzigen Mindestlohn kann man schlichtweg nicht leben.
Okay.
Beides wäre gut, höherer Mindestlohn gut, auch Tariftreuegesetz, also wenn der Staat Auftraggeber ist, einzufordern, dass Tariflöhne gezahlt werden. Gut, nur das deckt natürlich noch nicht alles ab. Gerade die leichtere Möglichkeit zur Allgemeinverbindlichkeitserklärung von Tarifverträgen dann für ganze Branchen würde eben Lohndumping unterbinden. Das traut die Politik, traut die Ampel sich allerdings nicht, weil die FDP total dagegen ist, die CDU leider auch. Das wäre aber ein absoluter Gamechanger.
Tariftreue werden wir gleich noch besprechen auf jeden Fall. Herr Kretschmer, als Vertreter der Opposition hier von der CDU, wenn Sie sich das anhören, was Sie da von der Regierung in Sachen Rentenreform hören, ist das so eine Art Elfmeter, der da auf dem Elfmeterpunkt für die Opposition liegt? Oder sagen Sie, puh, das Thema Rente ist dermaßen toxisch, da hätten auch wir unsere Schwierigkeiten?
Das Thema Rente ist so wichtig, weil es die Menschen so sehr betrifft und weil es auch so viele Sorgen macht, dass man damit einen sehr verantwortungsvollen Umgang finden muss. Ich finde das nicht in Ordnung, wie das jetzt gerade läuft. Ich finde auch, dass wir ehrlicher miteinander reden müssen über die Grundlagen der Rente. Es geht eben nur in einem Land, in dem weniger Kinder geboren werden, in dem wir Gott sei Dank miteinander älter sind, müssen wir uns der Frage stellen, wie wir das Ganze stabilisieren können. Diese Rentenreform, die jetzt vorliegt, ist wieder Verdrängen der Wirklichkeit. Aber wissen Sie, ich bin mit Ihrer Torte noch nicht ganz fertig, weil ich mir nicht sicher bin, ob man das die ganze Zeit darüber nachgedacht, ob man das so machen kann. Wir sind 1989/90 der Bundesrepublik Deutschland beigetreten. Meine Eltern hatten nichts. Die Menschen, die mit mir in die Schule gegangen sind, hatten nichts. Und jetzt ist da ein bescheidener Wohlstand gewachsen. Und ich würde sagen, dieses Land, das wollten wir. Wir wollten diese soziale Marktwirtschaft. Wir wollten diese Gerechtigkeit.
Ich verstehe nicht ganz, was Sie haben, was an der Torte auszusetzen oder an der Situation, die
Torte
abbildet.
Ich finde die Art, wie sie das dargestellt hat, das wäre die Bundesrepublik Deutschland.
Oh, peinlich.
Land. So etwas wie Saudi-Arabien, wo einigen wenigen die Ölquellen gehören Das ist unredlich. Dieses Vermögen, was wir haben, denken Sie an die Familie, den BMW gehört. Die haben ihr Vermögen investiert, dieses Vermögen arbeitet. Da werden Arbeitsplätze entstanden. Und es gibt dieses Aufstiegsversprechen. Und ehrlich gesagt, wenn ich mir
Okay, also ein CDU-Ministerpräsident stellt einfach die schlichte Realität der Vermögensverteilung in Frage. Ja. Das ist ja toll, dass das Unternehmen und Betriebe sind, die denen gehören, aber nun ja, die gehören denen nun mal und die wirtschaften in deren Portemonnaie. So, das ist die Realität. Und er hat ja recht, ja, Vermögensverteilung im Osten auch nochmal ein gesondertes Problem. Da gibt es deutlich weniger Milliardäre, da gibt es deutlich weniger Erbschaften. Aber zu behaupten, jetzt im Osten wäre irgendwie bescheidener Wohlstand gewachsen, ja, da gibt es eben auch extrem viel Armut, extrem viel Niedriglöhne, extrem viel Niedrigrenten. Und man hat im Osten, gerade die CDU, ja, Kohl hat im Osten blühende Landschaften versprochen. Was sie bekommen haben, sind verwelkte Landschaften und Deindustrialisierung. Und das hat auch damit zu tun, ist ein sozioökonomischer Grund dafür, dass dort auch die AfD leider Gottes so stark ist.
Schau, wie wir in den neuen Bundesländern davon auch profitiert haben. Absolut. Und dieses Land so darzustellen als so ein ungerechtes Land, das finde ich so unredlich.
Aber das sind
so
die Zahlen. Wir sind nicht Saudi-Arabien, das hat niemand behauptet, ja, das ist vollkommen klar.
Aber das sind die faktischen. Bild mit der Torte ist ein unredliches Bild.
Ist die, faktische ist
die Torte ist ein unredliches Bild, während es einfach die nackten Zahlen wiedergibt. Oh Gott, wo reitet er sich da rein?
Weil es nicht um die Frage geht, dieses Vermögen gehört nicht einfach irgendjemandem, sondern es ist da.
Doch.
Es ist Arbeit und die entscheidende Frage.
Natürlich gehört es jemandem.
Die Frage ist doch, wenn heute jemand geboren wird, hat er die Chancen in seinem Bildungsbereich, in seiner Ausbildung und mit dem, was er tut, sich ein Vermögen zu erarbeiten. Wenn wir in die neuen Bundesländer schauen, wenn ich an die Freunde, an die Schulfreunde von mir denke, dann sehe ich das. Und dieses Bild ist
ein komisch, warum ist er denn? Gibt es da denn weniger Vermögen, weniger Millionäre, weniger Milliardäre? Ja? Wie kann das denn sein? Vielleicht, weil die ganzen fetten Erbschaften und das fette Geld, ja, im Westen ist und dort auch bleibt und weitervererbt wird. Ja? Vielleicht hat das was damit zu tun. Gerade als Ministerpräsident aus dem Osten muss man das doch skandalisieren und anklagen.
Ein Zerrbild, was hier.
Frau Wissler, ist das
ein Zerrbild, muss man sich mal vorstellen. Und es wurde schon nur die EZB-Statistik genommen, die 59 oder knapp 60% des Vermögens bei den obersten 10% sieht. Es gibt noch andere Daten, wenn man die dazu nimmt, das DEW macht das beispielsweise immer, da kommt man auf fast 2/3 des Vermögens, den obersten 10% gehören, 1/3 dem obersten Prozent und 1/6 den obersten 0,1%. Oh. Ein Zerrbild. Gott, wie peinlich.
Nein, überhaupt nicht. Und das ist natürlich auch völliger Quatsch zu behaupten, Geld zu erarbeiten. Nein, es sind die Beschäftigten, die den Reichtum in diesem Land erwirtschaften. Genau Menschen wie das Ehepaar Colozzi. Und man muss doch darauf aufmerksam machen, dass wir die Situation haben, dass die 237 Milliardärsfamilien in diesem Land in den letzten Jahren ihren Reichtum vermehrt haben, während andere nicht wissen, wie sie ihren Wocheneinkauf bezahlen sollen oder die Miete. Und das ist ja darauf hingewiesen worden. Es gibt doch in diesem Land Geld wie Heu. Es ist zutiefst ungerecht verteilt. Die Besitzer von Einzelhandelskonzernen sind Milliardäre und die Verkäuferinnen kommen kaum über die Runden, kämpfen seit fast einem Jahr um einen Inflationsausgleich in der Tarifrunde und obendrein wird doch den Verbrauchern das Geld aus der Tasche gezogen, weil die Lebensmittelpreise und Preise immer weiter steigen und die Einzelhandelskonzerne sich eine goldene Nase verdienen. Und das ist doch eine himmelschreiende Ungerechtigkeit. Ich kann sie doch nicht wegnehmen,
wenn wir Rentnerinnen und Rentner.
Ja, wir erleben ja einen Klassenkampf. Das ist ja das Problem. Wir haben Rentnerinnen in diesem Land, die müssen sich überlegen, ob sie essen oder heizen, weil sie nicht
beides.
Das ist fieser Klassenkampf für Herrn Kretschmer. Ja.
Ist mein Stichwort. Wir haben Rentnerinnen in diesem Land.
Statistiken sind Zerrbilder und wenn man die Statistiken in Worte fasst, ja, die Realität beschreibt, nämlich die Besitzer von Einzelhandelsfirmen sind Milliardäre und deren Beschäftigten, wie die gezeigte Familie, kommen nicht über die Runden, dann ist das Klassenkampf. Ganz fies.
Und die haben wir nicht nur in diesem Land, sondern die haben wir auch in dieser Sendung. Wir können uns Erika Seyfried mit dazu holen. Sie ist 67 Jahre alt, aus Rheinland-Pfalz. Sie ist Teil der ZDF-Mitreden-Community. Frau Seyfried, ich freue mich sehr, dass Sie heute Abend auch mit bei uns sind. Sie haben uns erzählt, Sie haben 12 Jahre gearbeitet, haben dann auch noch Ihre Söhne großgezogen, teils alleinerziehend und leben heute von einer Rente von 1.200 Euro. Und die Hälfte davon geht allein fürs Wohnen drauf. Frau Seifert, darf ich Sie fragen, wie kommen Sie dann damit durch?
Ja, erstmal guten Abend an alle da draußen. Ich habe noch ein bisschen Reserve. Das reicht vielleicht noch dieses Jahr. Und dann ist die Reserve aufgebraucht. Und dann werde ich wahrscheinlich meine Söhne bitten, mir etwas zu helfen. Weil 1200 Euro klingt jetzt viel. Aber es ist trotzdem zu wenig.
1200 Euro klingt nicht viel.
Ich habe versucht, Wohngeld zu kriegen oder Aufstockung. Dafür habe ich ein bisschen zu viel. Ein bisschen, das ist gerade diese Grenze. Ne? Und wenn ich das Ehepaar Kolotki sehe oder höre, die jetzt einen Bescheid kriegen von irgendwie 1000 Euro, dann wird es mir richtig schlecht. Also es wird immer schlimmer.
Und das Krasse ist, ich meine, sie hat das jetzt scheinbar gecheckt mit Wohngeld und Bürgergeld, aber ganz viele schämen sich dafür und checken das nicht und beantragen das nicht. Ja, also ganz viele Rentner in Deutschland akzeptieren eine zu niedrige Rente und könnten eigentlich die aufstocken, könnten eigentlich Grundsicherung beziehen. Ja? Aber weil das so herabgewürdigt wurde, weil Bürgergeld so verschrien ist, so negativ, ja, die Faulen, die Schmarotzer, die nichts leisten, ja, die nichts geleistet haben, sorgt Scham dafür, dass Menschen das Geld, was ihnen zusteht, nicht beantragen. Das finde ich einen wirklich unausstehlichen Zustand.
Wenn ich privat vorsorgt, ich konnte das nie, alleinerziehend, ich war krank, ich war 1,5 Jahre arbeitslos. Also ich habe genau den Weg, den viele wahrscheinlich da draußen gehen und die Politiker sich das gar nicht vorstellen können.
Und vor allem, wenn man mal überlegt, wie viele Wirtschaftskrisen es gab, ja, Finanzkrise beispielsweise, Corona-Pandemie, da sind Leute nicht selber dran schuld, arbeitslos zu werden. Ja. Die Wirtschaftspolitik, die Finanzpolitik versagt, die Wirtschaft schmiert ab, die Leute werden entlassen und dann gibt es einen Bruch in deren Biografie, der dann irgendwann in der Rente denen extrem teuer zu stehen kommt. Da zu behaupten, das wären die Leute selber schuld, ja, ist wirklich Quatsch. Es gibt dann immer viel weniger offene Stellen als Arbeitssuchende. Und selbst wenn diejenigen, die alle gefeuert würden, bereit wären, den übelsten Kackjob noch zu den letzten Kackkonditionen anzunehmen, würde das nicht gehen. Arbeitslosigkeit ist ein makroökonomisches Problem, ein Versagen der Politik und nicht, wie häufig getan wird, individuelle Schuld, individuelles Versagen.
Die Forderung wäre die Bitte an die Politik. Warum wird immer über ein Rentenpaket diskutiert? Warum wird nicht mal geguckt, dass Rente, dass alle in die Rentenkasse einbezahlen? Das heißt Politiker, Beamte und Selbstständige. Und dann würde die Rechnung ganz anders aussehen.
Okay. Das wünsche ich mir. Gebe ich gleich weiter. Fangen wir hier mal an. Herr Dobrindt, wäre das die Idee, die Lösung für Sie? Alle zahlen ein?
Erstmal muss man ja sagen, Frau Seifried, die Rente, die Sie beschrieben haben, die ist in den letzten Jahren auch, sag ich mal, auf dieses Niveau, auch wenn es ein zu Recht, wie Sie sagen, sehr bescheidenes Niveau ist, überhaupt erst gesteigert worden, weil es die Mütterrente gibt. Sie haben gesagt, Sie haben Kinder. Ohne die Mütterrente, die wir eingeführt haben, wäre dieses Niveau überhaupt nicht erreichbar. Und das geht Millionen von Frauen so, die ohne diese Mütterrente deutlich schlechter gestellt werden, als das aktuell der Fall ist. Was man jetzt mit einem Rentenpaket nicht machen darf, und das ist die größte Kritik, die man daran auch formulieren muss, dieses Rentenpaket, was versucht wird zu verabschieden, führt ja gerade dazu, dass die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer heute stärker belastet werden, weil die Rentenbeiträge ganz massiv ansteigen werden. Und das heißt, dass diejenigen, die in die Arbeit...
Von 18,6 auf 22,3% im Jahr 35.
...gehen und zu Recht sagen, mir bleibt nicht viel übrig. Die werden nochmal zusätzlich durch weitere Abgaben an der Stelle belastet. Deswegen ist das auf jeden Fall der falsche Weg. Es braucht eine andere Rentenreform, die da mehr Gerechtigkeit auch gerade gegenüber den jetzigen Arbeitnehmerinnen.
Also die Ausgaben für die Rente werden um 200 Milliarden ungefähr steigen bis 35. Ja, bis 45 sogar um 400 Milliarden. Das Generationenkapital soll ab 35 10 Milliarden ausschütten. 10 Milliarden von 200 Milliarden deckt also die Aktienrente. Die Frage wäre jetzt, womit die anderen 190 Milliarden decken? Ja, die Antwort der Ampel ist jetzt, die Beiträge zu erhöhen von 18,6 auf 22,3%. muss man nochmal durch zwei teilen. Ist also kein Anstieg von 3,7%, sondern nur 1,85%. Weil die Arbeitgeber und Arbeitnehmer sich das teilen. Ja, und natürlich heißt das für einen mittleren Lohn 3.700 Euro ungefähr 70 Euro weniger netto. Ja, das ab 2035 wohlgemerkt. Ja. Bis 27 passiert erstmal nichts. Ja, das ist was. Allerdings ist es ja auch so, wenn dann die Boomer in Rente gegangen sind, 35, 18 Millionen Boomer raus, weniger Junge nach, 11 Millionen nur, dann ist Arbeitskraft knapp. Ja. Und wenn Arbeitskraft knapp ist, dann muss in der Marktwirtschaft ja so sein, dass es teuer wird. Wenn die Wirtschaft läuft, wenn wir produktiver geworden sind, dann kann man davon ausgehen, dass die Bruttolöhne dann stark steigen werden und die Arbeitnehmer dann sogar, wenn Finanz- und Wirtschaftspolitik nicht versagen, besser gestellt sind, auch wenn die Rentenbeiträge höher sind. Und in Zukunft wird es ja sich wieder ausgleichen, denn die Boomer waren ja eine Delle in der Demografie. Die gibt es ja dann irgendwann nicht mehr, diese Delle. Und wenn die Generation Z, ne, die das dann jetzt bald bezahlen muss, in Rente geht, dann zahlt das ja ihr Nachwuchs. Im Moment sieht es so aus, als wäre die Demografie relativ stabil. Das heißt, dann gibt es dann nicht mehr dieses Problem, dass 1, noch was Einzahler auf jeden Rentner kommen, statt mehrere Einzahler auf jeden Rentner. Wenn man dann aber die Beiträge so lässt, ja, dann kann man sich sogar leisten, der Generation Z, die jetzt höhere Beiträge gezahlt hat, auch ein höheres Rentenniveau auszuzahlen, also 53 statt 48% zum Beispiel. Und die damit natürlich dafür kompensieren, dass die für die Boomer-Rente so viel malocht gearbeitet und gezahlt haben. Ja.
Und Arbeitnehmern hat. Das sind die Grundprinzipien, an denen wir uns ausrichten müssen. Ansonsten kommen wir aus dieser Situation nicht raus. Wir haben vorgeschlagen, dass es eine Generationenrente als vierte Säule geben muss. Diese Generationenrente, ja, die muss kapitalgedeckt werden, aber sie muss auch individuelle Ansprüche dann erfüllen, die dann für den einzelnen Arbeitnehmer im Rentenalter dann auch gelten können und nicht in irgendeiner pauschalen Wolke versanden und man darauf hoffen kann, dass man was kriegt.
Was natürlich auch hilft, ist ein guter, tariflich bezahlter Job während der Arbeitszeit. Hilft natürlich am Ende auch, wenn man dann mit der Rente klarkommen will. Und damit sind wir wieder beim Ursprungsthema von den Kolotzis, die das hier nämlich aufgebracht hatten in dieser Sendung. Herr Chrupalla, im Landtag von Baden-Württemberg hat die AfD beantragt, das Tariftreuegesetz abzuschaffen. Im Bundestag beantragt die Zerschlagung der tariflichen Sozialkassen. Heißt das, Ihre Idee ist so ein bisschen, jeder muss irgendwie alleine klarkommen?
Nein, das ist nicht unsere Idee, aber wenn ich jetzt auch die Familie Kolotzi und auch Frau Seefried höre, hier geht es ja nicht bloß per se darum, was die Einkünfte angeht, wie hoch die Einkünfte sind, sondern wo kann man mit diesen Einkünften überhaupt noch leben, über die Runden kommen. Und da reden wir von der Miete, das ist mit sicherlich ein wichtiger Grund, aber sicherlich auch in den letzten Jahren die Steigerung der Energiekosten, die natürlich...
Gut, aber wenn die Einkünfte steigen würden, wäre das ja schon mal sehr hilfreich, oder?
Auch ein ganz klassischer Move, ja, von über schlechte Löhne nicht reden wollen und stattdessen einfach sagen, der Rest ist zu teuer geworden.
Nun muss man immer sagen, erstens mal Tariftreue, weil Sie das sagten. Ja. Es gibt eine große Anzahl von Betrieben, die überhaupt weder in Tarifverträgen verankert sind, noch Tariftreue überhaupt ausüben müssen. Auch das gehört so weit dazu. Gerade in Ostdeutschland sind das sehr wenige Betriebe, die überhaupt tarifgebunden sind. Wir sagen immer, Tarif und auch Mindestlöhne ist Verhandlungssache der Tarifpartner, auch des der Mindestlohnkommission, das gehört nicht in die Politik. Weil am Ende müssen wir sagen, ich kann auch sagen und fordern, ich wünsche mir 20 Euro Mindestlohn. Aber da müssen wir so ehrlich sein und auch sagen, wer bezahlt es? Sind wir dann bereit, das Doppelte beim Friseur zu bezahlen? Sind wir dann bereit, das Doppelte beim Bäcker zu bezahlen?
Also das soll die Tarifparteien selber unter sich ausmachen.
Es muss ja bezahlt werden. Mit den Unternehmen muss das ausgehandelt werden. Das ist ganz klar. Aber was ich noch mal sagen will, was mir viel zu kurz kommt, dass man heute mit einem Gehalt von 1.500 Euro netto oder mit 1.200 Euro Rente, ich meine, 50% der Rentner haben weniger als 900 Euro Rente, kommt man eben nicht mehr über die Runden. Und was sind die Gründe? Das sind natürlich die Heizkosten, die explodiert sind durch die Sanktionspolitik, die Energiekosten, die explodiert sind. Das sind mit die Gründe, warum Menschen, die viel
arbeiten... Geil, wie einfach in der Zoom-Konferenz Leute Daumen runter machen schon.
Arbeiten fleißig sind, nicht mehr über die Runden kommen. Für uns als AfD ist klar, wer 40 oder 45 Jahre gearbeitet hat, muss auch mit einer auskömmlichen Rente leben können.
Okay, Herr Kolotzi, noch die Frage an Sie.
Allerdings nicht, indem die Renten hochgehen, sondern indem man auf irgendeine magische Art und Weise Mieten und Preise runterbringen will.
An dieser Stelle, Sie arbeiten in einem in einer großen, wirklich internationalen, riesigen Möbelhauskette, ich sag mal vorsichtig, aus dem Norden Europas stammt. Ist da alles besser bei Ihnen oder haben Sie eigentlich die gleichen Probleme am Ende?
Naja, bei uns wird schon Tarif bezahlt, aber auch bei uns ist es so, dass es nicht wirklich reicht. Und wir sind jetzt auch schon seit einem Jahr dabei, einen neuen Tarif einzufordern mit unserer Gewerkschaft und das passiert nichts. Die Arbeitgeber bunkern da leider ein bisschen.
Kann man die Arbeitgeber dazu bringen oder überhaupt beide Tarifparteien dazu bringen, sich da zu einigen als Politiker? Oder müssen Sie sagen, Herr Klingbeil, danke, das ist nicht unsere Aufgabe?
Nein, natürlich haben wir Möglichkeiten, Einfluss zu nehmen. Und das sollten wir auch tun. Ich will das einmal für mich hier sehr klar sagen. Da, wo es Tarifverträge gibt, wo es starke Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmervertretungen gibt, da, wo es starke Betriebsräte und Gewerkschaften gibt, da geht es den Arbeitnehmern besser. Und deswegen haben wir uns ja zum Beispiel eine Sache vorgenommen, das Tariftreuegesetz, also das, was die AfD ablehnt. Das bedeutet ja am Ende nichts anderes, als dass zum Beispiel öffentliche Gelder nur an Unternehmen gehen, die ihre Arbeitnehmer nach Tarifverträgen bezahlen. Und ich finde, das ist erstens gerecht und zweitens auch anständig, dass man...
Warum labert die Ampel eigentlich seit 3 Jahren über dieses doch recht einfache Gesetz? Ja, ist ja gut, macht das doch. Ja. Woran hakt?
Das macht nur die Tarifbindung.
An Krischi?
Sinkt, Herr Klingbeil, das wissen Sie ja auch. Wir hatten früher mal 80% Tarifbindung. Mittlerweile arbeitet jeder Sechste im Niedriglohnsektor.
Sie haben recht. Und
da geht also was in die komplett andere Richtung.
Ich will das Problem gar nicht wegreden, aber das, was wir als Politik tun.
Und das kann man auch nicht mit Tariftreue beim Staat kompensieren. Ja, weil so groß und so relevant sind die Staatsaufträge dann leider auch nicht. Und erst recht nicht dort, wo vor allem Niedriglöhne sehr weit verbreitet sind. Gastronomie, Einzelhandel, Reinigung,
können, um
Tourismus,
Tarifverträge und Tarifbindungen zu stärken, ist ja genau, dass wir solche Schritte gehen, dass wir das Tariftreuegesetz machen, dass wir natürlich auch beim Mindestlohn eingegriffen haben als Politik und gesagt haben, den setzen wir hoch auf 12 Euro und es gibt immer noch Menschen, die von 12 Euro nicht leben können, das ist zu wenig, deswegen sagen wir auch...
Ja, Herr Klingbeil, vielleicht, weil Sie mal selber wissen sollten, dass 12 Euro nicht armutsfest ist. Ja? 60% des Medianlohns entsprechen in Deutschland ungefähr 14 Euro, nicht 12 Euro, noch nicht 12,42 Euro.
Sehr klar, das muss weiter steigen. Wir brauchen höhere Löhne, wir brauchen mehr Tarifbindung und am Ende muss klar sein, wer arbeitet, muss davon leben können. Das ist die Messlatte, an der auch Gerechtigkeit in diesem Land gemessen wird.
Vielleicht können wir das Pferd auch noch von einer anderen Stelle mal aufzäumen. Wir haben ja hier Familie Colozzi. Arbeitnehmer, die arbeiten und die haben ein Einkommen. Und jetzt sprechen wir über den Arbeitsmarkt und die Arbeitgeber und haben da Forderungen. Und das kann man ja auch öffentlich tun. Übrigens kann man ja auch fragen, wenn ich schlecht bezahlt werde. Wir haben einen Arbeitskräftemangel. Wer schlecht mit mir umgeht, da suche ich mir was Neues. Es hat sich in Deutschland ja fundamental verändert. Aber worauf ich eigentlich...
Ja, offensichtlich ja nicht, ja. Also wenn es so leicht wäre, würden die das ja machen. Die Realität ist, Arbeitskräftemangel ist eingeredet. Ja, es gibt noch immer auf jede offene Stelle 1,3 Millionen sofort zu besetzen. Rund 4,5-5 Millionen Menschen, die Jobs suchen. 3,6 Millionen offiziell arbeitslos, 800.000 in freiwilliger Teilzeit, die also angeben, sie wollen mehr Stunden, aber finden keine Vollzeitstelle. Dann haben wir Menschen, die auf ihre Qualifikation warten, dass sie akzeptiert wird, die auch von der Ausländerbehörde auf die Arbeitserlaubnis warten, die arbeiten würden, wenn doch das Kind oder die Mutter oder der Papa oder die Oma gepflegt und betreut werden könnten und man das nicht selber machen müsste. So, wenn man das alles zusammenzählt, kommt man auf eine Menge Menschen, ungefähr eine Handvoll, die auf jede offene Stelle kommen. Selbst wenn die alle bereit wären, zu Scheißkonditionen die offenen Stellen anzunehmen, könnte man sie nicht alle unterbringen.
Was ich hinaus will, ist, Kolotzkis zahlen Steuern. Die zahlen Sozialabgaben. Das heißt, wir können jetzt sagen, die Wirtschaft soll, aber wir können natürlich als Politik auch etwas tun, Lars. Wir können nämlich mit dem öffentlichen Geld so umgehen, dass die Steuerbelastung geringer ist. Wir können unsere Sozialversicherungen so zukunftsfest machen, dass nicht die Sozialabgaben immer weiter steigen.
Und wie?
Denn eine Sache beschäftigt mich. Selbst wer den Mindestlohn bekommt, bezahlt zwar nicht viele Steuern, aber die vollen Sozialabgaben. Und das ist ein Grund, warum zum Beispiel der Rentenversicherungsbeitrag nicht immer weiter steigen darf, weil das würde die Arbeitnehmer
und Arbeitnehmer belasten. Nee, Sie sind
Was Lindner hier gesagt hat, ist nicht richtig. Ja? Er hat gesagt, die Leute zahlen nicht viele Steuern, aber viele Sozialversicherungsbeiträge. Richtig wäre der Satz, sie zahlen nicht viel Einkommenssteuer, Aus meiner Sicht sollten die überhaupt keine bezahlen, ohne Sinn, den Mindestlohn auch noch zu besteuern, aber egal. Die zahlen aber natürlich von ihrem Nettolohn nach Sozialversicherungsabgaben, nach Einkommenssteuer, zahlen die natürlich noch die Mehrwertsteuer, zahlen die natürlich noch den CO2-Preis, zahlen die natürlich noch die umgewälzte LKW-Maut, zahlen die natürlich noch Gebühren, zahlen. Ja, zahlen, dass der Staat die Netzentgelte nicht unterstützt und deswegen der Strompreis höher ist. Also, dass die keine Steuern zahlen, ist wirklich falsch.
Alle angekommen, auch aus den verschiedenen Richtungen.
Und das zeigt auch, mit der Einkommenssteuer kann man die Leute gar nicht so sehr entlasten. Menschen mit kleinem Einkommen zahlen ja wenig Einkommensteuer. Relevanter wäre da, die Verbrauchssteuern zu senken. Ne? Beispielsweise Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel streichen, Mehrwertsteuer auf Bus- und Bahnfahren streichen. So eine Sache.
Wir haben auch mitbekommen, man duzt sich in der Koalition hier und Herr Kretschmer hat gerade genickt zu dem, was Sie gesagt haben. Und ich nehme das auf, was Sie jetzt sagen, denn alles hängt ja tatsächlich mit allem zusammen. Und das sehen wir auch heute Abend immer wieder. Es ist ein Teufelskreis, der früh beginnt in häufig unterfinanzierten Grundschulen. Überhaupt gibt Deutschland vergleichsweise wenig für Bildung aus. Und so bestimmt der familiäre Hintergrund in hohem Maß die Bildungschancen der Kinder und damit auch ihre spätere Karriere, ihr Einkommen als Erwachsener. Ich sag's ja, ein Teufelskreis. Aber einer, aus dem wir ausbrechen könnten.
Deutschland könnte es viel besser gehen, wenn viel mehr Kinder bessere Startchancen von Anfang an hätten, um dadurch ihr Recht auf Bildung umsetzen zu können.
Simone Kaiser-Gülicher ist 49 Jahre alt und Lehrerin an der Green-Gesamtschule. Die liegt in Duisburg, eine der ärmsten Großstädte Deutschlands. Rund jeder dritte Einwohner gilt als armutsgefährdet. 1100 Schülerinnen und Schüler besuchen die Green-Gesamtschule und kämpfen gegen das Label Brennpunktschule an.
Wovon darf Bildung auf gar keinen Fall abhängen, Baudika?
Von Geld.
Von dem Geldbeutel der Eltern, ganz genau.
So. Nur leider ist genau das in Deutschland der Fall, kritisieren internationale Organisationen. Denn so sieht es in Deutschland aus. Haben beide Eltern das Abitur und verdienen gemeinsam über 5.500 Euro netto, besuchen auch ihre Kinder zu 80% das Gymnasium. Hat ein Elternteil Abitur und die Familie ein Einkommen zwischen 2.600 und 4.000 Euro, geht noch gut die Hälfte der Kinder aufs Gymnasium. Haben aber die Eltern beide kein Abitur, bei einem Einkommen unter 2.600 Euro, schrumpft die Chance ihrer Kinder, das Gymnasium zu besuchen, auf rund 22%.
Wie war das noch, Herr Kretschmer? Jeder kann es schaffen, wenn er es will. Ja, die Vermögensverteilung ist ein Zerrbild. Ha, bitter. Wahrscheinlich wieder nur ein Zerrbild.
Sozialer Status der Eltern gleich Bildungschancen der Kinder. Mit viel Einsatz schafft es die Green Gesamtschule, diese Gleichung aufzubrechen. Was die Kinder stark macht, ist das Lernen in der Gruppe.
Diese Regentonne, 472,5 Liter.
Angel ist vor 2 Jahren an die Green Gesamtschule gewechselt. An ihrer alten Schule konnte sie finanziell nicht mithalten, sagt sie. Ihre Noten wurden immer schlechter. Jetzt hat Angel einen 1er-Durchschnitt und will Biologie studieren.
Ich merke, was für ein schöner Mensch ich hier in dieser Schule sein kann und dass mich Leute auch wirklich für etwas brauchen.
Auch Amos Diyimbo ist hier Schüler und besucht die 12. Klasse. Vor 8 Jahren kam er mit seiner Familie aus der Demokratischen Republik Kongo nach Deutschland.
Erstmal in ein fremdes Land zu kommen, erstmal die Sprache nicht zu kennen, das ist erstmal sehr schwierig. Und wäre ich bei einer anderen Schule, die mich nicht gefördert hätte, dann wäre das ein sehr langes Ziel, ich wäre woanders hingelandet.
Angel und Amos haben mit ihrer Schule Glück gehabt. Aber sie finden, Bildungschancen sollten nicht Glückssache sein.
Alles okay, meinst du? Wir Schüler, wir sind ja die Zukunft von morgen. Und wenn wir jetzt nicht die Bildung bekommen, was wir haben sollten, dann können wir morgen nicht bewirken.
Jupp, sehr richtig. Gerade eine alternde Gesellschaft ist davon abhängig, dass die nächste Generation mehr weiß, mehr kann, produktiver ist, besser ausgebildet und gebildet ist. Und daran hapert's.
Alle zusammen haben sie drängende Fragen an die Politik gesammelt.
Liebe Politiker, wir wollen endlich, dass Sie nicht mehr über uns sprechen,
sondern mit uns.
Und das sind unsere Forderungen.
Ja, und wie durch ein Wunder ist die Box mit euren Forderungen gut hier in Berlin bei uns angekommen und ich werde sie gleich öffnen. Aber erstmal möchte ich auch noch die Lehrerin und die beiden Schüler von der Green Gesamtschule in Duisburg ganz herzlich bei uns begrüßen. Und Angel, es gibt einen Satz, den du gerade gesagt hast. Hallo? Ein Satz, den du gerade gesagt hast, der geht mir nicht aus dem Kopf. Das ist für mich einer der Sätze dieser Sendung jetzt bereits. Ich merke an dieser neuen Schule, was für ein schöner Mensch ich bin, sein kann. Und dass mich Leute auch wirklich für etwas brauchen. Da sehen wir ja, dass es dann doch um mehr geht als Geld, um mehr als Sanierung. Es geht einfach um ein Gefühl. Kannst du das vielleicht für uns nochmal so ein bisschen erläutern? Weißt du noch den Moment, an dem du gemerkt hast an dieser Schule, bist du ein schöner Mensch und wirst gebraucht?
Ja, also guten Abend erstmal.
Guten Abend.
Also seitdem ich hier auf diese Schule gewechselt bin, habe ich neue Fächer gelernt. Hier gibt es auch kooperatives Lernen. Wir haben uns gefreut, zusammen etwas beizubringen. Und zum Beispiel durch Bad Hallo, ein Theaterangebot hier in dieser Schule, habe ich auch Selbstvertrauen, Selbstverantwortung, Selbstwirksamkeit auf jeden Fall für mich gefunden, konnte mich hier gut weiterentwickeln. Und hier spielt auf jeden Fall Geld keine Rolle. Hier kann wirklich jeder alles erreichen. Und ja, wie gesagt, ich habe mich hier auf jeden Fall gut weiterentwickelt und hier fühlt man sich einfach so, als ob den Lehrern richtig wichtig wäre, was mit unserer Zukunft so passiert.
Toll.
Weil bei meiner alten Schule haben die sich nicht darum gekümmert.
Das gibt einen Applaus hier aus Berlin auf jeden Fall und es zeigt, ihr seid ja alle auf dem Weg zum Abitur, aber die Schule hat etwas, was vielleicht ganz genauso wichtig ist, bereits jetzt geschafft. Dann kommen wir zu euren Forderungen oder euren Fragen. Es sind Fragen, Forderungen gemischt an die Politiker, steht hier drauf. Herr Lindner grinst schon.
Nein, ich grinse nicht. Ich bin gespannt.
Sie sind gespannt. Ich auch, ehrlich gesagt. Wir machen es reihum. Ich fange hier an mit Ihnen. Hier ist die erste Frage. Ich danke für eure Handschrift. Meine wäre unleserlich. Insofern ist es toll. Schulen in schwierigen Stadtteilen haben weniger Lehrerinnen und Lehrer, Klammer auf, da möchte niemand hin. Schlechtere Gebäude und Ausstattungen. Warum ändern Sie nichts daran? Und das ist wichtig, das ist die Frage. Und jetzt kommt natürlich noch die kleine Schwierigkeit. Auch in der Schule hat man ja nicht endlos Zeit für eine Aufgabe. Und deswegen haben Sie 30 Sekunden für die Antwort und die läuft ab jetzt.
Also das Problem ist richtig beschrieben, aber deswegen haben wir gerade das Startchancenprogramm auf den Weg gebracht, um gezielt Investitionen in Schulen zu geben, wo es nicht ganz so einfach ist. Aber ich sage auch, es muss noch mehr sein. Wir brauchen milliardenschwere Investitionen. Möglichst sind alle Schulen, die müssen wir modernisieren und die beste Bildung organisieren.
Das ist die sogenannte Bildungsmilliarde. Bildungsmilliarde auf insgesamt, ich glaube, 40.000 Schulen. Ja, 4.000, die jährlich, oder ist es dreijährlich, weiß ich jetzt gar nicht mehr, davon profitieren. Aber wenn man das mal alles durcheinander teilt, ja, sind es dann am Ende 250.000 Euro pro Schule. Was sollen die damit machen? Ja, also wie soll das in einer Brennpunktschule, was soll das groß verändern? Das klingt nach viel, dann kriegt man nicht mal eine Turnhalle saniert, ja, die nicht mehr intakt ist. Und Personal kann man davon auch nicht so groß anstellen, denn wer weiß, wann das Geld nicht mehr da ist. Also gut gedacht, ja, Dimension viel zu klein und nicht nachhaltig genug.
Okay, unter 30 Sekunden sogar geschafft, dafür gibt es extra Lob.
Danke.
Vielen Dank. Nächste Frage von den Schülerinnen und Schülern aus Duisburg an Herrn Lindner. Wie und von wem wurden Sie unterstützt? Ich nehme an, in Ihrer Schulzeit.
Na, zunächst mal von meiner Familie. Natürlich, wir brauchen Kita und wir brauchen Schule und Ausbildungsbetriebe, aber die Familie spielt eben auch eine wichtige Rolle und wir haben das Staat.
Ja, das ist leider nicht für alle Kinder so gegeben, ne? Weil man sich auch seine Familie nicht aussuchen kann und die einen haben ein bisschen mehr Glück und die anderen viele eben sehr wenig Glück damit. Enge Wohnsituation, wenig Geld, ja. Die müssen viel arbeiten, wenig zu Hause, was auch immer für Schicksalsschläge und Probleme. Und leider spielt das Elternhaus eine zu große Rolle für den Bildungserfolg.
Startchancenprogramm, das Lars Klingbeil angesprochen hat, 20 Milliarden Euro für die Schulen in besonderen Stadtteilen.
20 Milliarden Euro über 10 Jahre, wo die Hälfte von den Ländern kommt. Also der Bundesanteil ist 1 Milliarde. Schön groß gerechnet, Herr Lindner, aber nicht aber mit uns.
Vergessen wir die Eltern nicht. Insbesondere da, wo Eltern vielleicht nicht Deutsch sprechen, ist es eine kluge Investition, auch in deren Sprache zu investieren, damit die Kinder zu Hause gefördert werden und Eltern Arbeit finden.
Okay. Vielen Dank dafür. Die 30 Sekunden gibt es jetzt für Sie.
Nein, eh schon zum Schnellreden.
Frau Lang, Sie reden einfach noch ein bisschen schneller. Genau. Ja? Hier kommt Ihre Frage in 30 Sekunden von den Schülerinnen und Schülern. Mehr für das spätere Leben lernen. Das ist die Forderung quasi oder die Bitte, der Wunsch, ehrlich gesagt, wenn ich das richtig verstanden habe. Was muss sich da ändern? Frau Lang, 30 Sekunden, ab jetzt.
Ich glaube, dass die Praxis eine sehr viel größere Rolle an den Schulen spielen muss. Also wenn ich an meine Schulzeit zurückdenke, da war das Mantra studieren, studieren, studieren. Nur wer studiert hat, was erreicht im Leben. Heute merken wir, uns fehlen an allen Orten die Handwerker, die Leute in Ausbildungsberufe gehen. Das an den Schulen auch kennenzulernen, da einen Bezug dazu aufzubauen, das ist wichtig. Und dabei muss klar sein, nicht mit Gießkanne an alle Schulen jetzt das Gleiche, sondern wirklich zu gucken, wo brauchen die Kinder besondere Unterstützung. Aber mein Ziel wäre, dass wir in Deutschland in Zukunft klar haben, ein Master und ein Meister ist gleich viel wert, auch in der Schule.
Ja, gute Antwort. Wahrscheinlich nicht ganz die Antwort auf die Frage. Häufig kommt ja die Forderung, wenn jemand aus der Schule kommt, soll er wissen, wie eine Steuererklärung funktioniert, ja, wie man irgendwie ein Girokonto sich eröffnet, was eine Aktie ist, all sowas. Also so Finanz- und Verbraucherwissen. Und ehrlicherweise finde ich, Das ist nicht die Schule der perfekte Ort dafür. Kann man meinetwegen in AGs und Projektwochen meinetwegen machen. Aber gehört das in den normalen Unterricht? Ja, gehört das mit zu Bildung? Muss ich sagen, finde ich nicht. Zumal meine Sorge wäre, gerade wenn man so Finanzwissen unterrichtet, dass da natürlich auch es einen politischen Einschlag gibt. Und wenn dann die Unterrichtsmaterialien vom Handelsblatt kommen oder von, weiß nicht, der Deutschen Bank, so, da kann man sich ja ausmalen, was für eine Färbung das Ganze hat. Und deshalb halte ich diese Forderung tatsächlich für übertrieben. Was gut wäre, wäre viel mehr projektbezogen, statt 45 Minuten Rallye und dann auf einmal 45 Minuten Englisch und dann 45 Minuten Biochemie, ja. Alles komplett kontextlos, hat nichts miteinander zu tun. Also Projekte mehr statt Fächer. Und das Wichtigste ist ja an den Schulen vor allem den Schlüssel, ja, zwischen Schulpersonal und Kindern, den zu verbessern. Denn je mehr Zeit Lehrer pro Schüler haben, und desto besser ist jeder Unterricht, ja. Egal welche Art von Unterricht. Und deswegen also mehr Lehrer, auch mehr Sozialarbeiter, mehr Sonderpädagogen. All das ist, glaube ich, die allerwichtigste Forderung, bevor den Schülern erklärt wird, was eine Aktie ist.
Okay, das war die Antwort von Frau Lang von den Grünen. Und jetzt geht's weiter mit Ihnen, Herr Kretschmer. Auch für Sie 30 Sekunden. Keine zentralen Abschlussprüfungen mehr, Ausrufezeichen, steht hier. Idee für Sie in 30 Sekunden?
Sachsen hat ja das sozial gerechteste Bildungssystem, weil der Kindergarten eine Vorschule ist. Das ist das Erste. Kinder müssen Deutsch können, sie müssen sprechen können, sie brauchen basale Kenntnisse, wenn sie kommen. Dann braucht es einheitliche Lehrpläne, damit man Leistungsniveau hochziehen kann. Und wir brauchen mehr Personal in den Schulen, wo es schwierig ist. Schulassistenz, Sozialarbeit und eben auch diese Praxisberater. All das tun wir in Sachsen, weil uns das so wichtig ist.
Aber Sie wollen also mit anderen Worten, wenn ich Sie richtig verstanden habe, zentrale Abschlussprüfungen auf jeden Fall weiter behalten?
Das ist ein ganz wichtiges Kriterium, genauso wie Bildungsempfehlungen, um diese Bildungsqualität hochzuhalten.
Ich würde auch sagen, dass die Vergleichbarkeit bei Abschlussprüfungen schon wichtig sind. Ja, nur die Abschlussprüfungen, nicht alle Prüfungen. Und wo wir eher ein Problem haben, ist ja, dass es 16 verschiedene Lehrpläne gibt, weil das Sache der Länder ist. Gleichzeitig erwartet man aber, dass ja Eltern für ihre Arbeit mobil sind und von Bundesland zu Bundesland umziehen. Wenn die Kinder dann mit umziehen, gibt das extreme Probleme, weil das eine Bundesland das schon mal gemacht hat oder das noch nicht, ja, und dann ist man im einen Fach viel zu weit und langweilt sich, in dem anderen Fach viel deutlich hinterher. Das macht keinen Sinn, ja, also dieser Bildungsföderalismus, dieser Flickenteppich, das ist ineffizient, auch ineffizient, was die Arbeitsmobilität von Lehrern und Lehrkräften angeht. Ja.
Frage also an diese Forderung der Schüler, da frage ich mal ganz kurz zurück. Amos, vielleicht an dich. Da sehe ich schon Daumen runter von dir. Warum? Wir haben gerade gehört, was Herr Kretschmer sagt zu den zentralen Abschlussprüfungen. Er findet, dass das essentiell geradezu ist. Was ist deine Gegenmeinung? Warum hast du diese Forderung eingereicht?
Also, die ZAP, das ist sehr schlimm, erstmal, dass es immer noch weiter besteht, weil die Schüler und Schülerinnen dazu, wenn wir die da vorne sitzen und das alles runterrattern, so was sie alles gelernt hatten, dass wir wissen, dass es ja für uns dann, für unsere Zukunft dann sehr wichtig ist, dass wir das schaffen sollen. Aber wenn wir dann da vorne immer noch stehen und danach das alles runterrattern, das ist für uns super schlimm, weil wir haben da Leistungsdruck und deshalb, das wäre gut erstmal, dass wir andere Arten von Prüfungen, andere Arten, dass das unsere Unterrichtsgestaltung frei ist, damit wir dann so eine andere Art von Prüfung haben könnte, damit unsere Schulenleistung anders sein könnte, damit wir dann für die Zukunft was Besseres lernen sollen und nicht diese Zentralprüfung, die für uns alle sehr wichtig für die Zukunft sein könnte, die für uns, wenn wir das sozusagen in andere Worte verkacken, dann für die Zukunft kriegen wir das nicht so gebacken, weil wir okay. haben jetzt, es gibt immer noch Status im Leben, das wollen wir nicht durch die ZAP verlieren, wenn wir irgendwas Falsches machen.
Vielleicht. Das ist natürlich ein Punkt von Klartext Amos, dass diese einzelnen Prüfungen schon viel Gewicht haben. Darüber könnte man sicherlich reden und nachdenken, das zu verändern. Ob das jetzt komplett gegen zentralisierte Prüfungen spricht, weiß ich nicht. Lass ich mal so stehen. Wenn ihr da eine starke Meinung habt, bin ich gespannt, eure Kommentare dazu zu lesen.
ZAP nochmal schnell, das ist zentrale, was heißt es?
Genau, die ZAP, die zentrale Abschlussprüfung.
ZAP, okay. Kann man einen Satz dazu sagen, warum das so wichtig ist? Ich habe auch Verständnis, wenn Sie es jetzt erklärt haben. Man muss natürlich diese Prüfung auch erreichen können. Die Qualität der Bildung in der Schule mit Personal und allem muss so sein, dass man das auch hinkriegen kann. Aber das Problem war ja bei diesem PISA-Schock, dass wir eine irre Abiturquote hatten und alle waren total happy. Und dann gibt es eine internationale Vergleichsstudie und man stellt aber immer fest, schau mal, die Prüfungen sind gar nicht gleich, damit ist das Bildungsniveau nicht gleich. Und nur wenn ich Vergleichbarkeit erziele, dann kann ich auch feststellen, hier läuft es gerade schlecht, hier läuft es gut.
Okay.
Und deswegen sind diese Zentralprüfungen.
Wir kommen nicht zusammen, glaube ich, aber wir haben die Argumente gehört und machen jetzt weiter mit der nächsten Forderung. In diesem Fall ist es eine Forderung, Frau Wissler. Und wir sind gespannt, was Sie dazu sagen in 30 Sekunden. Weg mit dem Begriff Brennpunktschule.
Weg mit dem Begriff Brennpunktschule, ja. Und vor allem brauchen wir genau besonders viel Geld, besonders viel Schulsozialarbeit, besonders viel Lehrkräfte und Personal genau für die Schulen, die eben jetzt unterbesetzt sind, wo die Gebäude besonders marode sind. Also dort muss man natürlich besonders viel Geld auch reinstecken. Und es gibt ja auch Beispiele, die zeigen, dass es geht. Und im Übrigen bin ich der Meinung, wir brauchen sowieso dringend ein echtes Sondervermögen Bildung, damit unsere Kinder, unsere Jugendlichen nicht tagtäglich in maroden Schulen lernen müssen, wo der Putz von der Decke bröckelt und sich manchmal nicht trauen, die Schultoiletten zu benutzen.
Okay, jetzt haben Sie...
Ja, sehr richtige Forderungen. Brennpunkt Schule mag diskriminierend wirken, aber der Befund ist natürlich richtig. In Berlin gibt es beispielsweise eine Zulage für Lehrkräfte, die in Brennpunktschulen arbeiten. Ja. Brennpunktschule ist dann definiert als überdurchschnittlich viele Menschen aus armen Familien, die Sozialleistungen beziehen. Ich weiß nicht, ich könnte mir jetzt noch vorstellen, dass auch sowas wie, weiß nicht, Polizeieinsätze, Vorfälle, sonst was da eine Rolle spielen. Keine Ahnung. Ich weiß jetzt nur, dass mit dem Einkommen, der Einkommenssituation sicher als Indikator. Aber natürlich gibt es da Unterschiede, ja, also wenn man, also gerade in Berlin weiß ich es halt, ja, wenn man in Neukölln eine Schule nimmt, ja, dann ist das etwas ganz, ganz anderes, als wenn man draußen am Speckgürtel von Berlin, ja, ich weiß nicht, reichen, noblen Grunewald, rund um den Wannsee, keine Ahnung, da, irgendwelche Grundschulen nimmt, ja, wo reiche, weiße Oberschichtskinder hingehen. Ja, natürlich ist das was anderes. Ja. Und natürlich braucht die Neuköllner Schule mit einem ganz anderen Einzugsgebiet, mit einer ganz anderen sozioökonomischen Problemen, braucht die viel mehr Betreuung, ja, braucht die viel mehr Lehrkräfte. Und da sind die Lehrkräfte, der Einzellehrkraft auch deutlich mehr gefordert. Und da ist auch okay, wenn die dadurch mehr Geld verdienen. Also diese Zulage finde ich pragmatisch, ja, finde ich gut. Ja. Die Zulage ist allerdings noch immer so klein. Das war 150 Euro, glaube ich, brutto. Die macht jetzt nicht so viel aus, als dass es einen Ansturm gibt an Lehrern, Lehrerinnen, die da arbeiten wollen zusätzlich. Und man kann sich auch vorstellen, ja, da wird die Burnout-Quote wird höher sein, der Stress wird höher sein, die mentale Belastung höher sein, die Verantwortung der Lehrer, die teilweise ja Sozialarbeiter sind, wenn die familiäre Strukturen ersetzen müssen, ja. Also wir müssen schon noch unterscheiden, wie wir unterschiedliche Schulen angehen.
Haben Sie gleich noch das ganze Schulprogramm der Linken mit untergebracht in den 30 Sekunden? Die nächste Frage in 30 Sekunden an Sie, Herr Krupalla, von den Schülerinnen und Schülern aus Duisburg. Was macht ihr, damit begabte Kinder aus benachteiligten Verhältnissen die gleichen Chancen haben wie andere wohlhabendere Kinder? Die 30 Sekunden jetzt für Sie, Herr Krupalla.
Nun gut, für uns ist Chancengleichheit sicherlich ein sehr wichtiges Thema. Und da gilt es natürlich auch, dass diese Kinder gefördert werden und auch gefordert werden. Und dazu braucht man natürlich massiv Personal. Und ich denke, auch wenn wir über Brennpunkte erst sprachen, aber auch genauso, was die Förderung von Leistungsträgern sind, die aus Elternhäusern kommen, wo sicherlich das Geld nicht so locker sitzt, dass diese natürlich auch gefördert werden müssen, dass die Eltern auch die Möglichkeit haben, diese Kinder auf weiterbildende Schulen zu bringen. Also hier muss der Staat natürlich unter den Eltern unter die Arme greifen. Aber am Ende, und wir reden ja hier viel über Föderalismus, braucht es viel Personal. Und das sehe ich aktuell nicht. Der Lehrerberuf muss auch wieder attraktiv werden.
Okay.
Personal, Personal, Personal. Da sind sich alle einig und trotzdem passiert nichts. Und mein Lehrpersonal zu planen, ja, war jetzt also keine Königsdisziplin. Man sieht, wie die Demografie ist, ja, wie viele junge Leute pro Geburtenjahrgang bald dann in die Kita, in die Schule kommen. Und abhängig davon, wie viele Lehrerinnen und Lehrer man braucht. Und dass man dann trotzdem hohe NCs macht, ja, dass man zu wenig Lehrer neue ausbildet, dass man sich irgendwie verkalkuliert, wie viele Lehrer in Krankheit, in Mutterschutz, in Rente gehen, das ist schon ein absolutes politisches Armutszeugnis.
Okay, sagt Kino Kopala von der AfD. Und damit kommen wir zur letzten Frage, die geht an Sie, Herr Dobrindt. Waren Sie ein guter Schüler? Eine gute Schülerin, ein guter Schüler. Also ich würde jetzt vielleicht ein bisschen erweitern und sagen, können wir irgendwas aus Ihrem Werdegang lernen in 30 Sekunden?
Ich würde mal sagen, das ist sehr relativ mit dem guten Schüler. Aber ich bin dankbar, dass ich an einer Schule war, die mir geholfen hat, durchs Abitur zu kommen. Und da gab es damals Lehrer, auch die Eltern, aber auch viele Freunde, die daran teilgehabt haben. Und ich glaube, da kann man ansetzen heute. Es braucht bei denen, die sich da schwerer tun, aber die diesen Weg gehen wollen. Übrigens, Gymnasium ist nicht die einzigste Bildungschance, die es gibt. Das muss man auch immer deutlich sagen. Viele andere Chancen sind da. Aber es braucht dieses Maß an Unterstützung für diejenigen, die sich schwer tun. Frühkindlich ja, aber vor allem die Unterstützungsprogramme dann in der Schule, wenn es darum geht, am Schluss den Abschluss zu schaffen.
Haben Sie jetzt schon gesagt, ob Sie ein guter Schüler waren?
Ja, ich habe das offen gelassen. Das ist sehr relativ.
Sie haben das offen gelassen? Aber das kann man ja in Noten dann auch vielleicht erstmal.
Ich habe meinen Notenschnitt sehr, sehr tief vergraben.
Sehr, sehr tief vergraben. Okay, dann haben wir uns die Antwort, können wir uns denken. Herzlichen Dank. Kommt wieder zurück in die Box. Ganz herzlichen Dank. Ihr habt die Antworten gehört. Wir danken, dass ihr dabei seid, auch im weiteren Verlauf dieser Sendung noch. Vielen herzlichen Dank nach Duisburg und alles Gute euch weiterhin. Dankeschön. Und ein Thema, meine Damen und Herren, bei dem ich gleich mit schwindelerregenden Zahlen kommen kann, das kommt jetzt in Deutschland.
Und genau hier machen wir einen Cut. Es wird einen Teil 2 geben, der genau hier startet. Es geht nämlich im weiteren Verlauf ums Thema Erbschaften und Wohnen. Nicht weniger brisant. Was sagen wir zum ersten Teil der Sendung? Also, ich hatte anfangs die Sendung sehr gelobt für die Themenwahl, für die Aufarbeitung. Das mit dem Kuchen fand ich jetzt noch besser als vielleicht die einzelnen Schülerstimmen, weil die gar nicht so repräsentativ sind wie so eine Statistik. So, das Zielmittel fand ich nicht so gut. Man hat auch gemerkt, dass das nicht so funktioniert hat. Jeder durfte mal einfach irgendwas dazu sagen. ohne das Thema jetzt systematisch anzugehen. Gut war die Statistik allerdings mit der Tatsache, dass das vom Bildungserfolg der Eltern abhängt. Man hätte jetzt natürlich noch darüber reden können, auch welche Einschnitte Corona da hatte, ja. Also Distanzunterricht, Fernunterricht, wie viele Kinder gerade in armen Verhältnissen und beengten Wohnsituationen das benachteiligt hat. Hätte man vieles noch mit reinnehmen können, aber gut. Trotzdem muss ich sagen, allein die Tatsache, dass die Themen ins Bewusstsein, in die Mitte der Debatte gerückt werden und eben die Spitzenpolitiker sich dazu äußern müssen und reflektiert bekommen aus der Bevölkerung, aus ausgewählten Einzelschicksalen, ob das passt oder nicht, finde ich ein sehr gelungenes Mittel. Also absolut absurd. Nach zum Schluss war natürlich die Antwort von Kretschmer auf den Kuchen, dass der Kuchen ja verzerrend sei, Deutschland sei nicht Saudi-Arabien. Oh Gott, wie peinlich. Naja. Ich hoffe, wir sehen uns bald Teil 2 wieder. Der erscheint auch ganz bald. Ich freue mich, wenn ihr den Newsletter auscheckt. Link gibt's unter diesem Video und dort neue Kommentare und Analysen lest. Ich freue mich natürlich auch, wenn ihr Geld für die Welt finanziell unterstützen möchtet. Danke für alle, die das schon tun. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, ihr wisst ja, Like da lassen, Abo da lassen, Glocke aktivieren, um kein Video mehr zu verpassen. Haltet die Ohren steif. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.